Herzlich willkommen zu Yoga auf Deutsch, dem Podcast, wo wir über die ganzheitliche Gesundheit als Frauen und Unternehmerinnen sprechen. Es geht dabei vor allem um ganzheitliches Wohlbefinden im Alltag und was du tun kannst, um Stress nachhaltig zu minimieren. Also bleib dran und vor allem bleib gesund.
Liebe Burkett, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dich heute als mein Gast zu haben. Und wir wollen uns über ein Thema unterhalten, worüber sich Frauen viel zu wenig unterhalten, und zwar das Thema Geld und Finanzen. Bitte stell dich aber selbst vor, warum bist du die Expertin für Finanzen, Versicherungen und all diese Themen?
Ja, vielen Dank erstmal, Stefanie, für die Einladung. Ich freue mich total auf den Podcast mit dir. Vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name seht ihr, Bukat Aya. Ich bin bereits seit 10 Jahren in der Finanzbranche tätig. Der Grund, weshalb es mich in die Finanzbranche hingezogen hat, liegt unter anderem darin, dass ich von meinem Vater sehr motiviert wurde, mich frühzeitig mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Nun muss man tatsächlich sagen, dass die Methoden und Strategien, die mein Vater damals hatten, natürlich jetzt nicht die besten waren. Also, Stefanie, für dich zur Info, mein Vater hat Geld angespart, indem er es unter dem Kopfkissen gelegt hat, indem er es auf dem Girokonto hatte oder im Rahmen von klassischen Bausparverträgen. Und mit der Zeit habe ich mir einfach gedacht, das kann es doch einfach nicht sein. Also es kann es doch nicht sein, dass man einfach nur so Geld ansparen kann, ohne richtige Rendite zu erwirtschaften. Und dann habe ich mich tatsächlich in jungen Jahren schon früh damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Habe dann auch nach meinem Abitur mich dazu entschieden, nicht direkt zu studieren, sondern ein Praktikum zu absolvieren, ein Jahr lang. War dann in unterschiedlichen Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen unterwegs, habe dort ein Praktikum jeweils gemacht. Und gesehen, wie die Welt tatsächlich da draußen funktioniert und welche Möglichkeiten es da gibt. Und habe mich dann halt daraufhin entschieden, im Bereich Finance meinen Bachelor, meinen Master zu machen. Und daraufhin dann direkt mit der Selbstständigkeit losgelegt als Senior Financial Consultant und berate da Mandantinnen und Mandanten in unterschiedlichen Finanzfragestellungen. Und das aber auf einer unabhängigen Basis. Also ich arbeite nicht irgendwie mit einem Unternehmen zusammen, sondern ich bediene mich da an den Lösungen von unterschiedlichen Banken, Finanzdienstleistungsunternehmen und Versicherungen, beziehungsweise
Ja, super.
Versicherungsunternehmen.
Ja, dann haben wir uns ja beide direkt nach dem Studium selbstständig gemacht.
Ja.
Was war denn für dich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ich mache mich direkt selbstständig?
Tatsächlich zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ich finde vor allem in meiner Branche, wenn du unabhängig und fair beraten willst, dann musst du dich einfach auf lange Sicht selbstständig machen, weil die Alternative wäre ja dann quasi entweder für eine Bank zu arbeiten oder für ein Versicherungsunternehmen. Und da könnte ich diese Unabhängigkeit meinen Mandanten und Mandantinnen gar nicht anbieten. Und deshalb war es für mich klar, wenn ich es richtig anstellen möchte, unabhängig beraten möchte, dann muss ich mich selbstständig machen. Das war, sage ich mal so, der eine Grund. Der andere Grund darüber hinaus, ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir auch so, mir ist Flexibilität und Freiheit enorm wichtig. Das heißt zum Beispiel, ich bin eine Langschläferin. Ich habe es früher gehasst, wenn ich schon um 8 Uhr im Office sein musste. Ich habe es einfach gehasst, weil mein Gehirn funktioniert vor 9 Uhr nicht. Ich muss dann einfach sagen, es funktioniert nicht. Und deshalb finde ich es so cool, dass ich die Möglichkeit habe, meine Arbeitszeiten so einzuteilen, wie ich es möchte. Und arbeiten zu können, von wo ich möchte. Das heißt, ich kann vom zu Hause aus arbeiten, ich kann ins Office gehen, also in mein Büro gehen, oder ich kann auch aus dem Ausland arbeiten. Und das hätte ich im klassischen Angestelltenverhältnis nicht. Ich müsste immer Rücksprache halten und dann gibt es auch gewisse Regularien zu berücksichtigen intern, wenn man aus dem Ausland arbeiten möchte. Ich sehe das ja bei meinen Mandanten und Mandantinnen und da war mir einfach die Freiheit enorm wichtig.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Bei mir ist es ein bisschen weniger vielleicht auch die örtliche Freiheit, die für mich im Fokus stand. Aber dadurch, dass ich Endometriose habe, habe ich eben immer wieder, ich sag mal, sehr große Schwankungen. Natürlich in meinem Zyklus, wie jede Frau, aber nochmal zusätzlich etwas, was einfach dazu beiträgt, dass ich manchmal einfach nicht so fit bin. Ich möchte das mal so ausdrücken, aber eben relativ regelmäßig. Das heißt, mir war eben super wichtig, diese zeitliche Freiheit, die du ja auch genannt hast. Also wirklich eben sagen zu können, okay, ich merke jetzt, oh, ich brauche jetzt mehr Zeit für mich, einfach, dass es mir weiterhin gut geht. Und dann kann
Ja.
ich eben weniger Kundentermine machen. Ich gehe nicht auf die große Bühne zum Beispiel oder ich nehme mal keinen Podcast auf, sondern kann mich eben wirklich zurückziehen und dann mache ich eben mal solche Dinge wie ja, die Buchhaltung zum Beispiel, wo ich dann eben auch
Ja.
mit dem Schlafanzug einfach im Bett die ganzen Sachen erledigen kann.
Fühle ich total, weil wir teilen ja die gleiche Krankheit, die gleiche Erkrankung tatsächlich. Deshalb fühle ich das total, dass man einfach das Privileg hat zu sagen, okay, jetzt ziehe ich mich zurück und achte mehr auf meinen Körper.
Ja, wie war denn dein Weg in die Selbstständigkeit? Also für mich hat die Endometriose tatsächlich eine total große Rolle gespielt. Ich hatte damals zwar noch nicht die Diagnose, aber ich hatte natürlich die Symptome. Und für mich war dann einfach klar, ich kann nicht in einem normalen 9-to-5-Job, in einem normalen Unternehmen arbeiten. Das geht aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht. Und das war für mich auch so, ich gesagt habe, okay, ich mache mich selbstständig. Aber wie war dein Weg?
Oh, also ich sage mal so, mein Weg war definitiv nicht geradlinig, sagen wir es mal so. Also ich hatte anfangs super viele Zweifel, weil man muss ja sagen, die Finanzbranche ist ja eher so eine männerdominierte Branche. Und da ist ja immer so die Frage, die man sich halt selbst stellt, vor allem als junge Frau. Ich weiß nicht, wie alt du, Stefanie, warst, als du dich selbstständig gemacht hast, aber ich war da gerade mal 24. Und da war immer so die Frage, die ich in meinem Kopf hatte, wird man mich überhaupt ernst nehmen? Schaffe ich es überhaupt in einer männerdominierten Branche, sage ich mal, voranzukommen? Und schaffe ich es natürlich auch finanziell, kann ich davon leben? Das waren so die Fragen, die Ängste, die ich anfangs enorm hatte. Man muss sagen, mittlerweile, ich finde grundsätzlich die Selbstständigkeit ist immer wie so eine Achterbahnfahrt. Man hat Höhen und Tiefen, was auch dazugehört, finde ich. Und aus jeder, ich sag mal, jedes Mal, wenn es runtergeht, hat man halt neue Learnings, die man daraus zieht und freut sich umso mehr, wenn es hochgeht. Aber das waren so die Ängste, die ich am Anfang hatte. Und ich muss sagen, die wurden auch tatsächlich bestätigt, die Ängste im Sinne von männerdominierte Branche. Also sehr oft, wenn ich zum Beispiel auch zu Fortbildungen, Schulungen am Anfang gegangen bin, was auch enorm wichtig war, da wurde ich nicht direkt als Beraterin von den Männern wahrgenommen, muss man einfach so sagen. Also du musst dir wie folgt vorstellen, du sitzt in einem Raum mit 30, 40 Männern und bist die einzige Frau im Raum. Also so war es. Und da war es dann eher so, ah, bist du irgendwie eine Assistenz gerade von dem Referenten oder bist du Beraterin? Wie sieht es denn aus? Also solche Sprüche musste ich am Anfang mir oft anhören. Aber ich muss sagen, es war gut, dass ich mir das anhören musste, weil dadurch wurde ich immer selbstbewusster und konnte auch öfters dann den Ton angeben. Und mittlerweile habe ich solche Kommentare gar nicht mehr. Das waren aber so die Hürden, die ich hatte. Also es war eher so dieses Beweisen am Anfang, dass man etwas drauf hat und zurecht hier ist. Weil ich sage mal so, generell ist es ja so, egal ob es jetzt die Finanzbranche ist oder irgendeine andere Branche, kommt ein Mann in den Raum rein, wird ihm ja automatisch Kompetenz zugewiesen. Aber eine Frau muss sich in den meisten Fällen immer erst beweisen. Und genau so war es halt bei mir auch. Und das war, da habe ich mir halt selbst auch sehr viel Druck gemacht. Und mit der Zeit habe ich dann gedacht, okay, Bukett, du musst da jetzt Druck einfach rausnehmen, weil sonst schadest du dir gesundheitlich und habe mir einfach überlegt, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren könnte? Das Worst-Case-Szenario. Das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, dass ich feststelle, okay, es klappt doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und ich mache etwas anderes. Das wäre das Allerschlimmste. Aber man sieht, das sind einfach nur die Zweifel, die man am Anfang hat und es funktioniert, wenn man einfach zielstrebig ist, ehrgeizig ist. Fleißig ist. Ich finde, Fleiß ist so, so wichtig, vor allem in der Selbstständigkeit, dann erreicht man auch seine Ziele.
Ja, fleißig sein, aber eben auch wissen, wann man dann mal Pause macht. Also nicht in
Auf jeden Fall.
diesen Hustle-Modus zu verfallen, sondern eben zu sagen, okay, habe ich heute auch mal gut gemacht, sich auf die Schulter klopfen
Ja.
und jetzt geht's aufs Sofa mit einer schönen Tasse Tee oder was auch immer. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und das ist ja auch genau mein Ansatz mit der zyklusorientierten Selbstständigkeit oder dem zyklusorientierten Gründen.
Ja, es ist gut. Also es ist vor allem etwas, was man am Anfang sehr oft vergisst, finde ich. Dieses Pausen einlegen, nicht 24/7 Gas zu geben, sondern auch mal zu entspannen. Also das hatte ich im ersten Jahr gar nicht. Also in meinem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, ich war so fokussiert, ich habe über 70 Stunden die Woche gearbeitet. auch am Wochenende, auch wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich an die Arbeit gedacht. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das würde ich jedem mitgeben, der sich jetzt selbstständig macht, dass man auf jeden Fall weiterhin Pausen hat, Sport macht oder, keine Ahnung, sich mit der Familie, mit Freunden trifft, auf jeden Fall halt Pausen einlegt. Weil sonst tut es einem selbst nicht gut.
So ist es. Und wenn es einem nicht gut geht, was passiert denn langfristig? Man kann auch nicht selbstständig bleiben, weil dann man auch
Genau.
gesundheitlich eben nicht dazu in der Lage ist, das fortzuführen.
Ja.
Was glaubst du denn, woran liegt es, dass so viele Frauen Abstand halten von dem Thema Finanzen, Buchhaltung, Zahlen, Versicherung?
Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass es in unserer Gesellschaft als so Art, ja, trockenes Männerthema abgestempelt wurde. Ich glaube, daran liegt es, dass so alles, was mit so Zahlen, Finanzen hat, dass das irgendwie noch so eine Auswirkung von der Vergangenheit trägt, sage ich mal. Dass Männer eher in so solchen Bereichen arbeiten auf der einen Seite und auch eher Männer für diese Bereiche tätig sind. Also wenn wir uns mal zum Beispiel in das Szenario von meinen Eltern hineinversetzen. Meine Mama hat auf uns aufgepasst, war zu Hause, mein Vater ist arbeiten gegangen, hat das Geld verdient, sich um die Finanzen gekümmert. Und so war es ja in vielen Elternhäusern, sage ich mal, genauso. Und ich glaube tatsächlich, dass das so eine leichte Auswirkung, ich meine, es hat sich ja zum Glück geändert in der heutigen Gesellschaft, aber ich glaube, sind immer noch so die Nachwirkungen, die wir tatsächlich spüren. Und ich finde tatsächlich, Thema Finanzen hat viel mehr zu tun als nur mit Zahlen, Versicherungen etc., sondern ich finde, da geht es halt viel mehr darum, auch, sage ich mal, um so eine Art Schlüssel für sich selbst zur Selbstbestimmung zu generieren. Also viele Frauen haben ja auch meistens Angst vor dem Thema, weil sie einfach denken, das ist viel zu kompliziert oder sie könnten Fehler machen und machen deshalb gar nichts. Aber Finanzen bedeutet für mich persönlich nichts anderes als Freiheit, Sicherheit und Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit. Dass man, egal in welcher Lebenslage man sich befindet, nie von irgendjemandem abhängig wird. Das ist so enorm wichtig. Und ich glaube halt, dass, wie gesagt, die Vergangenheit halt dazu führt, dass viele Frauen davon noch abgeschreckt sind und halt denken, das ist halt einfach eher etwas, wo ich die Verantwortung vielleicht abgebe an meine Familie, an meinen Partner. Ja.
Ja, würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, die Sache ist auch gerade für uns Selbstständige auch sich mal anzuschauen, was ist, ich sag jetzt mal Geld zum Beispiel. Und letztlich, es klingt immer so spirituell, ne? Wenn man hört, Geld ist auch nur eine Energie. Aber letztlich ist es das, ja. Auch es ist ein Werteaustausch. Wir geben Geld, wir bekommen dafür was anderes. Also es ist eigentlich gar nicht so eine komische anonyme Masse, finde ich, wie es oft irgendwie scheint, vor allem wenn man es nicht in der Hand hat, ja, sondern irgendwie vielleicht Aktien oder so sich anschaut. Aber ich versuche das dann immer mir so klar zu machen oder so ein bisschen zu kategorisieren für mich, was sind Dinge in meiner Selbstständigkeit, die mir so feminine Energie geben, also so diese Kreative, dieses Schöpferische, ne, dieses Community, dass ich mich jetzt mit einer anderen tollen Frau unterhalte zum Beispiel. Und auf der anderen Seite eben die Planung, die Organisation und eben auch Geld. Und ich habe begonnen, Money Dates zu machen. Also ich date quasi mein Geld.
Okay, jetzt musst du mir Näheres dazu erzählen.
Also ich muss sagen, ich bin auch eine Person, die am Anfang war, mit Zahlen kann ich nicht. Ich war furchtbar schlecht in Mathe. Also wirklich so, ich hatte Tippex und zwar diesen, der so flüssig ist, den man mit so einem Schwämmchen aufträgt. Und ich habe so oft weggetippext, dass mein Mathelehrer mich gefragt hat, ob er mir Hammer und Meißel mitbringen soll, weil schreiben könnte man da drauf ja eh nicht mehr. Also ich war wirklich nicht gut in Mathe und Zahlen war für mich immer, oh nee, also alles, was höher als 10 ist, geht gar nicht. Und natürlich in der Selbstständigkeit wurde ich dann auch mit meinen Ängsten und Glaubenssätzen rund um das Thema Geld konfrontiert, weil jetzt war eben niemand da, der mir irgendwie hätte sagen können, wie es läuft oder wie es geht. Und ich musste dann da reinwachsen und habe dann tatsächlich auch einen Kurs dazu gemacht, wo es nur darum ging, zu Geld eine gute Verbindung aufzubauen. Und das war bei einer Frau, die habe ich schon öfter auch im Podcast erwähnt, Samantha Smith heißt sie, also aus den USA. Und in diesem Kurs war das Ganze dann auch noch verknüpft mit Astrologie. Also ob man jetzt daran glaubt, ob man sagt, ja, das ist der Weg, sei dahingestellt. Ja, mich hat es angesprochen, mit mir hat es resoniert und ich habe daraus wahnsinnig viel auch rausnehmen können. Was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie meine Business-Zahlen auswürfel, je nach Sternzeichen oder so, überhaupt nicht. Sondern einfach, dass ich mich mit mir selbst befasst habe. Ja, was bringe ich eigentlich? Was bin ich eigentlich so für ein Charakter? Was ist mir wichtig? Ja? Und dann war eben eine Sache, eine Empfehlung, dass man Money Dates macht. Und wenn man jetzt eben wieder hergeht und sagt, okay, Geld ist erstmal eine maskuline Energie, dann, ja, ich als Frau, also, das ist natürlich, ich sage es mal auch ein bisschen offener, nicht jede Frau datet Männer, aber ich persönlich, ich date Männer und für mich ist das jetzt eben schöner zu sagen, hey, ich habe jetzt ein Date, ja, mit einem Typen, den ich ganz toll finde und zwar mit meinem Geld, der mir ganz, ganz viel gibt, eben auch, was du gesagt hast, ja, diese Freiheit, diese Sicherheit. Und das sind eigentlich doch auch Attribute, die viele von ihrem Partner sich wünschen oder in einer Beziehung sich wünschen.
100%, ja.
Und ich finde, das ist einfach schön, wenn man hergeht und mit dem Geld eine Beziehung aufbaut und sagt, okay, ich habe keine Angst vor dir, aber ja, du bist wichtig für mich und ich bin aber auch wichtig für dich, weil Geld möchte fließen und das heißt, ich darf auch Geld ausgeben und das sollten wir natürlich als Unternehmerin auch, wir sollten in uns, in unser Unternehmen investieren, aber ich bekomme auch immer wieder was zurück, ja, über meine Kundin, über das, was ich tue und über die tollen Dinge, die ich eben nach außen gebe. Und dann kreiere ich eben diese Money Dates, indem ich mir in meinen Kalender das eintrage, meistens so ein Stündchen. Ich mache es mir schön, ja, vielleicht ein paar Kerzen an, schöne Musik. Und dann schaue ich mir an, was ist denn überhaupt gerade so auf meinen Konten los und wie kann ich vielleicht noch hier und da ein bisschen was optimieren? Ja, ich will ja auch, dass es meinem Geld gut geht, soll sich auch wohl bei mir fühlen. Und dieses Spielerische, was dann ja auch wieder so eine feminine Energie mitbringt, das hat mir geholfen, einfach eine sehr gute Verbindung aufzubauen und nicht mehr zu denken, oh je, Zahlen, ich bin raus, sondern zu sagen, okay. Irgendwie, da ist eine schöne Beziehung zwischen mir und dem Geld.
Ja,
Ja.
eine gesunde Beziehung, muss man sagen. Also wirklich eine gesunde Beziehung. Das ist auch das, was du, also ich finde es richtig cool, was du machst mit den Money Dates. Also wirklich richtig cool. Kann ich auch jedem anderen nur empfehlen, weil ich glaube, wenn man das so macht, dann hat man halt wirklich eine gesunde Beziehung zu Geld. Und wie du schon sagtest, mit Mathe, man muss nicht gut in Mathe oder in Finanzen sein, um eine Beziehung zu Geld und Finanzen aufzubauen, sondern es geht einfach nur darum, für sich einen Weg zu entwickeln, der halt funktioniert, entweder so wie bei dir mit den Dates oder auf irgendeine andere Art und Weise, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, weil dich nicht damit zu beschäftigen, das führt einfach dazu, dass man eine negative Beziehung zu seinen eigenen Finanzen hat und meistens führt es auch dazu, dass man, sage ich mal, unglücklich ist in dem, was man macht, weil man einfach seine eigenen Ziele auch nicht mehr realisieren hat kann oder auch diese nicht mehr im Überblick hat.
Ja, absolut. Und dann gibt es ja noch so ein weiteres verwandtes Thema. Und zwar, bevor man ja in der Selbstständigkeit wirklich dann zum ersten Mal nennenswert Geld verdient, muss man ja gründen. Und dann stolpert man auch über das Thema Versicherungen. Welche Versicherungen braucht denn jede Selbstständige schon bei der Gründung oder in der ersten Zeit der Selbstständigkeit?
Also ich sage, also es kommt immer ganz drauf an, was für eine Unternehmensart man natürlich hat, was man konkret macht. Aber ich sage mal so, die Basics, um die man sich kümmern sollte, das ist auf der einen Seite Krankenversicherung. Da muss man sich einfach Gedanken machen, möchte ich in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben, möchte ich mich privat absichern oder was man auch natürlich machen kann, vor allem für den Anfang, damit man keine hohen finanziellen Kosten hat, dass man sagt, man bleibt erstmal in der gesetzlichen, aber man sichert sich die Option, perspektivisch gesehen, in die private zu wechseln, wenn es dann gut läuft. Weil ich sage mal so, in der gesetzlichen darf man ja als Selbstständige, wenn es dann richtig gut läuft, und das hoffen wir ja dann auch bei allen anderen Selbstständigen, den Höchstbeitrag zahlen. Und das ist eine ordentliche Summe, die liegt bei über 1.100 Euro monatlich, die man dann tragen darf. Und da ist es dann natürlich lukrativer, eine private Krankenversicherung zu wechseln. Aber da ist es halt wichtig, anfangs natürlich zu schauen, wie sieht es finanziell bei mir aus? Weil wenn man weniger am Anfang verdient, kann man ja auch den Mindestbeitrag angeben in der GKV und dann muss man ja auch nicht so viel zahlen erstmal.
Genau, GKV ist die gesetzliche Krankenversicherung.
Genau, ah, sorry, ja. Ich bin jetzt im fachlichen Jargon unterwegs. Genau, GKV ist gesetzliche Krankenversicherung, PKV ist private Krankenversicherung. Genau, was nur enorm wichtig ist, und das vergessen halt die allermeisten, ist halt die Option, sich zu sichern, dass man dann die private wechseln kann. Weil du hast es ja gerade eben gesagt mit Thema Endometriose. Wenn man in die private Krankenversicherung wechseln möchte, dann wird da einfach eine Gesundheitsprüfung durchgeführt. Und da wird einfach geschaut, was hatte man in den vergangenen Jahren? Wann war man beim Arzt? Warum war man beim Arzt? Welche Diagnosen liegen vor? Und dann kann es halt passieren, dass man zum Beispiel keine Absicherung bekommt. Das ist zum Beispiel bei mir so. Also ich zahle den Höchstbeitrag in der GKV und komme nicht in die PKV rein, also in die private Krankenversicherung, nicht wegen der Endometriose, sondern vielmehr, weil ich eine Nierenunterfunktion habe. Und das ist halt ein No-Go für die private Krankenversicherung. Und deshalb ist es halt wichtig, sich frühzeitig auch darum zu kümmern, nur um die Option zu haben, dass wenn man das möchte, dass man die Freiheit hat, auch das tun zu können. Bei mir war das mit 5 Jahren schon nicht mehr möglich, deshalb konnte ich das damals für mich nicht lösen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Aber allen anderen Frauen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall. Genau, das ist so die eine Absicherung. Darüber hinaus sollte halt das perspektivisch gesehen das Einkommen, was man verdienen wird, abgesichert werden im Rahmen einer Berufsunfähigkeit. Die Berufsunfähigkeitsabsicherung ist dafür da, wenn wir aufgrund eines Unfalls oder aufgrund von Erkrankungen nicht mehr in der Lage sind, unseren Beruf weiter auszuüben, dass wir dann von dem Versicherungsunternehmen eine monatliche Auszahlung erhalten, mit dem wir unseren Lifestyle weiterhin finanzieren können. Und das ist auch enorm wichtig, dass man sich frühzeitig drum kümmert. Im besten Fall vor der Gründung, während man in der Ausbildung oder im Studium ist, weil man da einfach deutlich bessere Konditionen bekommt. Weil ich sag mal so, als Selbstständiger hat man einfach ein höheres Risiko, was man halt mit sich trägt. Und auf so etwas achtet natürlich dann auch die Versicherung und es erhöht dann natürlich auch die Prämie, muss man einfach sagen. Also vielleicht einmal nur zur Info, die Berufsunfähigkeitsabsicherung hängt von drei Variablen ab. Variable 1 ist, in welcher Berufsgruppe befinden wir uns, also wie risikorelevant ist unsere Berufsgruppe. Und da denken immer die allermeisten, da geht es um körperliche Risiken. Aber das No-Go-Kriterium sind tatsächlich die psychischen Risiken. Und Selbstständigkeit ist halt das Burnout-Risiko schon sehr stark vorhanden, muss man einfach sagen. Auf der anderen Seite ist es halt einmal unser Eintrittsalter, sprich, wie alt sind wir, wenn wir diese Absicherung machen möchten? Je älter wir sind, desto teurer wird das Ganze. Je jünger wir sind und uns um diese Absicherung kümmern, desto günstiger ist es. Und der wichtigste Aspekt, wie bei der privaten Krankenversicherung auch, ist tatsächlich Thema Gesundheit. Also, wie fit sind wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das Ganze für uns lösen wollen? Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen oder nicht? Genau, das einmal zur Einkommensabsicherung. Ansonsten, klar, Thema Haftpflichtversicherung, egal ob man jetzt selbstständig ist oder nicht, das sollte man sowohl für den privaten als auch für den beruflichen Bereich haben. Und was ich jedem empfehlen würde, ist die Rechtsschutzversicherung, allerdings für Selbstständige. Viele denken, wenn ich eine private Rechtsschutzversicherung habe, da ist ja meistens der Arbeitsrechtsschutzbaustein mit enthalten. Bei den allermeisten Absicherungen, dann gilt es auch für den Bereich der Selbstständigkeit tatsächlich nicht. Selbstständige benötigen eine separate Rechtsschutzversicherung. Und das ist enorm wichtig, vor allem für den Anfang, weil man ja neue Leute kennenlernt, neue Mandanten, Mandantinnen generiert. Und da weiß man ja nie, ob da irgendetwas vielleicht auch mal schieflaufen könnte. Dass man sich da einfach vor rechtlichen Aspekten absichert. Und dann natürlich je nach Unternehmensart können auch noch unterschiedliche Absicherungen enorm wichtig sein. Wenn man zum Beispiel ein Produkt rausbringt, dann geht es auch darum, alles, was mit dem Produkt zusammenhängt, abzusichern. Wenn zum Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Mandanten, der gerade ein Produkt entwirft, wo das quasi so ein Riesenkissen, so kannst du es dir einmal vorstellen, wie so ein Schwangerschaftskissen, wo tatsächlich so Kirschsternkissen innen drin verlegt sind. Und diese kann man kühlen, aber auch erwärmen. Das heißt, im Sommer hat man ein Kissen, was schön kühl ist, im Winter dann ein Kissen, was schön warm ist. Und das ist natürlich dann wichtig, so etwas auch abzusichern, für den Fall, dass wenn irgendwelche Verletzungen oder sonstiges durch die Erwärmung entstehen, dass da zum Beispiel der Mandant dann fein raus ist.
Ja,
Ja.
gerade auch Rechtsschutzversicherung ist, finde ich, eine Versicherung, die super, super wichtig ist und die so oft vergessen wird. auch in meiner zum
Ja.
Beispiel. Es gibt natürlich unterschiedliche. Ich habe eine, wo es tatsächlich Privat- und Selbstständigkeit zusammen ist. Ja.
Habe ich auch, ja.
Ja, und da ist dann auch tatsächlich noch mal was drin, auch was das Internet betrifft. Ja, weil ich bin ja ganz viel im Internet unterwegs.
Ja.
Und dann fand ich das durchaus auch wichtig. Und klar, ne, also wenn man jetzt an diese Abmahnwellen zum Beispiel mit der Musik oder so denkt, natürlich kann man da auch schon davor Dinge unternehmen, dass es gar nicht zu einer Abmahnung kommt. Aber einfach, dass man auch an solche Dinge denkt und eben sich ja nochmal ganz bewusst macht, dass eigentlich alles, was man tut, auch letztlich auf die Selbstständigkeit zurückfallen kann, weil eben auch die, es ist nicht immer ganz klar, ne, auch was ist privat und was ist jetzt wirklich durch die Selbstständigkeit.
Auf jeden Fall. Also ich habe das auch beides zusammen, kann ich auch nur jedem so empfehlen. Vor allem, wie du gesagt hast, vor allem auch Thema Internet sollte man nicht außer Acht lassen.
Ja, definitiv. Was ist denn generell der größte Fehler, den Frauen hinsichtlich ihrer Finanzen machen?
Der größte Fehler. Ich würde sagen, der größte Fehler, den viele Frauen machen, das sehe ich auch immer wieder in meiner Beratung, ist, wenn sie schwanger werden und dann in die Elternzeit rübergehen, dass sie aufhören, ihre Beiträge also weiterhin zu investieren, zu sparen. Das heißt, sie hören auf, in ihre Rücklagen zu sparen, zu investieren, in ihre Altersvorsorge zu sparen. Weil klar, warum hören sie damit auf? Das Einkommen reduziert sich. Sie müssen mit einem geringeren Einkommen zurechtkommen. Ist auch vollkommen nachvollziehbar. Aber das sorgt dafür, wenn wir ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre ausfallen, dass sich ein enormes Defizit bildet, was im Hinblick auf unsere Rente angeht im Alter. Weil wir haben ja sowieso, wir Frauen sind ja sowieso öfters von der Altersarmut betroffen als Männer. Es liegt auf der einen Seite am Gender Pay Gap, dass wir für die gleichen Tätigkeiten deutlich weniger verdienen als Männer und somit auch weniger in die gesetzliche Rente eingezahlt wird. Und auf der anderen Seite durch Elternzeit, Care-Arbeit, führt das einfach dazu, dass Frauen halt ihre Sparpläne stoppen oder reduzieren und somit sie diesen Defizit, den sie sowieso haben, nur weiter erweitern und den nicht mehr weiter ausbauen, beziehungsweise reduzieren können. Und meine Empfehlung ist immer, wenn es halt in Richtung Familienplanung geht, also ich sage auch immer allen meinen Mandanten und Mandantinnen, wenn sie dann mit ihrem Partner, Partnerin da sind, wenn es Richtung Familienplanung geht, möchte ich informiert werden. Warum möchte ich informiert werden? Weil ich sie auf diese Phase vorbereiten möchte und dafür sorgen möchte, dass sie bis zu dieser Phase einen Puffer aufbauen, sodass sie mit diesem Puffer weiterhin ihre finanziellen Ziele erreichen können. Und das ist enorm wichtig.
Ja, gerade
Und das
natürlich
ist für
auch für
mich,
uns Frauen.
ja genau, und das ist tatsächlich, finde ich, der größte Fehler, den viele Frauen halt machen, wenn es dann in Richtung Familienplanung geht, dass sie alles halt stoppen oder reduzieren.
Ja, interessanter Punkt. Tatsächlich hatte ich da auch überhaupt nicht dran gedacht. Vielleicht gut, ich muss auch sagen, das ist jetzt kein Thema bei mir aktuell. Aber ja, dass das natürlich auch damit zusammenhängt, ist eigentlich total logisch. Also sehr gut, dass du diesen Punkt ansprichst.
Ja, sehr
Und
gerne.
wie ist denn so dein Tipp für Gründerinnen vor allem, aber vielleicht auch für Selbstständige, die sagen, na, da geht noch was. Was kann ich denn machen, um schnell von meiner Selbstständigkeit leben zu können, auf die Finanzen bezogen?
Also ich sage mal so, was enorm wichtig ist, bevor man sich selbstständig macht, dass man sich auf jeden Fall einen Puffer aufbaut, wo man sagt, okay, mit diesem Puffer könnte ich mindestens ein Jahr überleben. Also ich finde persönlich, dass es enorm wichtig ist, dass wenn es ein bisschen dauert, bis man Umsatz generiert, Geld verdient, dass man sich nicht stressen lässt und sagt, okay, alles gut, ich habe hier meinen Puffer und damit zahle ich mir mein monatliches Gehalt quasi aus und kann meine Lifestyle-Ausgaben tätigen. Das ist, sage ich mal so, der Step, den man auf jeden Fall machen sollte, bevor man gründet. Wenn man gründet, finde ich, ist es enorm wichtig, Klarheit über sein eigenes Angebot sich zu verschaffen. Das heißt, was biete ich denn konkret an? Was ist überhaupt mein Mehrwert, mein USP? Und wer ist meine Zielgruppe? Viele definieren das gar nicht am Anfang, sondern machen das irgendwann mittendrin oder gegen Ende und checken dann erst, oh, ich hätte das aber am Anfang an definieren müssen, damit ich auch meine Zielgruppe besser ansprechen kann. Weil wenn ich nicht weiß, was mein USP ist, dann kann ich es nicht übermitteln. Und wenn ich nicht weiß, wer meine Zielgruppe ist, dann kann ich nicht gezielt danach suchen. Das ist enorm wichtig. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Und dann sollte man sich natürlich überlegen, wie komme ich denn an meine Zielgruppe dran? Also wo befindet sich meine Zielgruppe?
Ja, vielleicht darf ich auch
Da
hier nur
sollte
mal
man,
ganz kurz übersetzen.
ja,
Also
sehr gerne.
der USP, ja, das ist dein Unique Selling Point oder Unique Point of Selling, so rum, glaube ich. Also das Alleinstellungsmerkmal auf Deutsch.
Merkmal, genau.
Ja.
Danke dir, Stefanie. Ach, jetzt habe ich vergessen, was ich gesagt habe. Ah ja, genau. Und dann sollte man sich halt überlegen, wer ist dann meine Zielgruppe und wo finde ich diese Zielgruppe? Das ist enorm wichtig. Solche meine Zielgruppe, ich arbeite ja viel mit Akademikern zusammen und da muss ich natürlich überlegen, okay, wo finde ich dann meine Akademiker-Zielgruppe? Ich arbeite mit vermögenden Kunden. Wo finde ich vermögende Kunden? Ich arbeite mit Unternehmen zusammen im Bereich Benefits für ihre Mitarbeitenden. Wo finde ich die Unternehmen? Und daraufhin muss ich natürlich einen Plan erstellen, wie ich dann an diese Zielgruppe auch drankomme. Das ist enorm wichtig. Und ich finde, du hast ja gesagt, wie kann man schnell von der Selbstständigkeit leben? Worauf man auch achten sollte. Natürlich möchte man ja schnell von der Selbstständigkeit leben können, aber man sollte darauf achten, dass man nicht schnell Umsatz generiert, weil schneller Umsatz kann dazu führen, dass man doch vielleicht bei dem Gegenüber ungewollt Druck verursacht und dadurch die Leute ungewollt verliert. Also ich sehe das ja auch immer wieder in meiner Branche. Also da wird ja auch öfters mal, je nachdem, wo man sich befindet, schon Druck ausgeübt bei den Mandanten und Mandantinnen. Und das finde ich total fatal, weil das führt einfach nur dazu, dass man möchte ja langfristig mit Leuten zusammenarbeiten. Und das führt dann einfach dazu, dass es nur ein kurzfristiges Geschäft ist. Und man sollte immer den Fokus auf langfristige Geschäfte legen.
Ja, würde ich definitiv auch dazu raten, auch einfach, weil es sich doch auch zwischenmenschlich schöner anfühlt, oder?
Ja.
Wenn man sagt, hey, man arbeitet jetzt seit 3 Jahren zusammen, immer mal wieder oder vielleicht auch durchgängig, und da ist dann auch einfach ein Vertrauensverhältnis, und die Leute, die kaufen dann auch gerne immer und immer und immer wieder, einfach weil man dann auch dieses zwischenmenschliche Verhältnis aufgebaut hat.
Ja.
Jetzt muss ich nur sagen, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich hatte keine Rücklagen. Also wirklich keine. Ja, nicht für ein Jahr. Gut, 3 Monate, ja, vielleicht schon. Aber ich muss ja sagen, dadurch, dass ich eigentlich auch gerade von einer Reise kam, ich habe dann noch die Yogalehrerin-Ausbildung gemacht, habe mich dann direkt selbstständig gemacht. Aber was ich hier betonen möchte, ist, ich habe ganz, ganz viele und krasse Abstriche in meinem Lifestyle gemacht, um mir das finanziell auch zu ermöglichen. Das heißt, wenn natürlich die Chance da ist, dass man sich ein Polster aufbauen kann oder weil man aktuell noch in einem Angestelltenverhältnis ist, würde ich dazu auch immer raten. Und ich rate auch immer dazu, dass man also mindestens 3 bis 6 Monate sich tragen kann, ohne etwas dazu zu verdienen. Ich muss sagen, ich finde es, wenn man es gut macht, aber auch ein bisschen unrealistisch zu sagen, dass man in 3 bis 6 Monaten gar nichts verdient. Also da ist natürlich wieder so, wie du sagst, man muss die Vorarbeit leisten. Deshalb ist das auch bei mir ganz zentral in meinem Kurs für Gründerinnen, dass man sich, bevor man sich überhaupt ein Angebot ausdenkt, mit der Zielgruppe befasst und mit wem möchte ich überhaupt arbeiten, wer bin überhaupt ich, was sind überhaupt meine Werte, und dann darauf basierend ein Angebot erstellt. Also es hängt alles natürlich miteinander zusammen.
Auf jeden Fall, also nicht falsch verstehen, natürlich ist es auch möglich, ohne Rücklagen sich selbstständig zu machen, aber wie du gesagt hast, da muss man halt enorme Abstriche machen, ist ja dann auch nochmal eine enorme Belastung. Und wenn man einfach die Möglichkeit hat, sollte man halt darauf achten, Rücklagen aufzubauen und wenn nicht, ist es ja trotzdem möglich, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, wenn man es richtig anstellt, dann verdient man perspektivisch schon grundsätzlich Geld. Also wenn ich so zurückdenke, ich hatte mich Mitte des Jahres damals im Juli selbstständig gemacht und ich habe mein erstes Geld, glaube ich, im September verdient. Also
Ja, war bei mir
krass, auf jeden
ähnlich.
Fall.
Ich habe, glaube ich, im August die Gewerbeanmeldung gemacht und habe dann auch, ja, September, Oktober das erste Geld tatsächlich verdient. Und das war während der Pandemie und in einem Yoga-Studio,
Genau.
was offline war. Also, ich sag's mal so, es sollte jetzt eigentlich einfacher sein.
Eigentlich schon, definitiv.
Sollte man mal meinen, zumindest. Aber gut, auch da gibt es ja Strategien und es gibt Hinweise, und genau die wollen wir auch vermitteln, natürlich mit unseren unterschiedlichen Expertinnengebieten. Und da
Auf jeden
Finanzen
Fall.
nicht mein Expertengebiet ist, ja, was der Money Dates, aber das ist das, was ich für mich mache. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, liebe Buket?
Also grundsätzlich ist es bei mir so, dass alle Beratungsgespräche für Interessenten, Interessentinnen, Mandanten, Mandantinnen immer kostenfrei sind. Und wenn Mandanten oder auch Interessenten auf mich zukommen und zukommen im Sinne von entweder über meine Webseite, über Empfehlungen, dann können sie sich einen Termin buchen. Bei mir ist es tatsächlich so, meistens kommen Interessenten mit einem gewissen Thema zu mir und wollen direkt darüber reden. Tatsächlich funktioniert das bei mir nicht so. Mir ist es nämlich immer wichtig, erstmal im ersten Step zu schauen, passt das zwischenmenschlich. Das heißt, ich zeige auf der einen Seite meine Dienstleistung auf der anderen Seite, was ich erwarte. Und ich möchte natürlich auch wissen, was erwartet mein Gegenüber von mir? Und kann ich das überhaupt anhand der Erwartungen abbilden? Ich finde, das ist enorm wichtig. Im zweiten Step vereinbare ich dann erneut mit denen Termin, wo ich eine Ist-Analyse durchführe. Das heißt, ich schaue mir erstmal an, wie sieht denn gerade aktuell deren Situation aus? Sprich, was für Einnahmen haben die, was für Ausgaben haben die? Und da ist mir besonders wichtig, wie ist denn so das Verhältnis von Einnahme zur Ausgabe? Gibt es da irgendeinen Punkt, wo ich darauf hinweisen muss? Dann aber auch, wie hoch sind die Fixausgaben? Wie hoch sind die variablen Ausgaben? Wie sind sie im Versicherungskontext aufgestellt? Haben sie da gute Anbieter mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis oder sind sie da einfach überteuert unterwegs? Das ist ja auch enorm wichtig. Dann aber auch Thema Vermögen. Wie sind sie da aufgestellt? Was haben sie da bereits bewegt? Was möchten Sie in der Zukunft bewegen? Welche Ziele und Wünsche haben Sie dann im Leben? Und dann habe ich erstmal quasi eine komplette Ist-Analyse durchgeführt und kann dann anhand der Ziele und Wünsche, die die Interessenten oder Mandanten haben, eine Soll-Ist-Analyse erstellen. Und bei mir ist es diese Soll-Ist-Analyse, dass ich tatsächlich Thema für Thema mit denen gemeinsam durchgehe. Und mir ist es enorm wichtig, dass sie immer verstehen, was sie da machen. Das ist für mich immer enorm wichtig. Und wenn ich dann Thema und The Thema zu Thema mit denen das gemeinsam durchgehe, sie es dann verstanden haben, erstelle ich Konzepte, stelle denen diese Konzepte vor, Konzept A, B, C mit ihren Vor- und Nachteilen. Und wenn sie sich dann für ein Konzept entscheiden, dann ist es tatsächlich so, dass es zu einer langfristigen Zusammenarbeit kommt. Sprich, mein Ziel ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, immer langfristig mit den Menschen zusammenarbeiten. Mein Ziel ist es in der Regel, sag ich mal, bis 67, wenn ich fit bin, darüber hinaus auch mit meinen Mandanten zusammenzuarbeiten. Das wäre natürlich so meine Traumvorstellung. Muss man natürlich dann schauen, wie es im Alter mit der Gesundheit aussieht. Aber das wäre so meine Traumvorstellung. Und dann ist es halt so, dass ich meine Mandanten zweimal im Jahr sehe, einmal im Jahr online und einmal im Jahr persönlich. Da fahre ich dann auch immer zu denen hin, dass wir da einfach auch den persönlichen Kontakt nicht verlieren.
Ja, das ist so
Genau.
schön und ist total spannend, weil ich mache es mit den Mentorings ganz genauso. Also ich lege auch
Echt?
immer ein Konzept vor, weil ich das so schlimm finde, wenn man in so einem Call sitzt und dann geht's los mit irgendwelchen Einbandsbehandlungen und ganz schlimm. Also ich bin ja dann auch, so wie du, Dienstleisterin. Das heißt,
Genau.
ich lege ein Konzept vor und möchte dann eben auch die langfristige Zusammenarbeit. Also auch den Ansatz finde ich total gut und werde natürlich auch den Link, um dich kennenzulernen, in die Beschreibung bzw. unter dieses Video packen.
Vielen lieben
Vielen
Dank.
lieben Dank, Buket, dass du uns diese spannenden Einblicke gegeben hast. Und ja, es ist natürlich ein sehr individuelles Thema, deshalb können wir jetzt hier nicht auf ganz spezifische Fragen eingehen. Aber ich denke, mit dem Überblick über die Versicherung und einfach dem Hinweis, man braucht keine Angst vor Zahlen zu haben, sind wir schon mal ganz gut mit dabei. Und alle spezifischen Fragen können ja die Hörerinnen und Zuschauerinnen dann direkt an dich stellen.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Stefanie.